Willkommen zurück zu Friedrich Weinrebs Innenwelt des Wortes. Jetzt geht es um den Namen Israel. Was es rein äußerlich bedeutet, ist schon nicht klar. Ein Volk, ein Staat, eine Kirche, eine Institution. Lassen wir uns deshalb auch hier zur Namensgebung in der Bibel, zum Namen im Hebräischen, also zum Jenseitigen, zum Innern dieses Wortes führen, das uns auch oft so emotional geladen begegnet. Der Name Israel kommt zustande, als Jakob mit jenem Mann an der Furt des Flusses Jabbok kämpft. Überliefert in 1. Mose 32, 20. Als der Kampf vorbei ist, nennt Jakob jenen Ort Pniel und erklärt diesen Namen selbst damit, dass er dort Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen habe. Nach der Überlieferung im Judentum ist dieser Mann kein anderer als der Engel Gabriel gewesen. Der Mann tritt Jakob entgegen, als dieser, nach der Überlieferung, gerade im Begriff ist, ein kleines, eher wertloses Gefäß zu suchen, das er dort vergessen und dadurch nahezu verloren hatte. Hätte Jakob normal gedacht und das kleine, eigentlich etwas geborstene Gefäß verloren sein lassen, es wäre nie zum Kampf gekommen. Ist nicht auch Mose dem kleinen, nahezu wertlosen Lämpchen am Berg Horeb nachgestiegen, damit seine Herde vollkommen sei? Wäre Mose bei der Herde geblieben, nie wäre er Gott beim brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch begegnet. Gerade das irdisch Wertlose scheint in beiden Fällen entscheidend zu sein. Also der Engel, jener Mann, greift Jakob an und es kommt zu einem heftigen Ringkampf. Als der Engel sieht, dass er Jakob nicht besiegen kann, der Kampf hat die ganze Nacht hindurch gedauert und der Morgenstern ist schon erschienen, da ergreift er Jakobs Hüftgelenk und verrenkt es im Kampf. Dann sagt er zu Jakob, er solle ihn jetzt wegschicken, worauf Jakob die bekannten Worte spricht, ich werde dich nicht fortschicken, es sei denn, du segnest mich. Anstatt dieses Segens hören wir den Mann Jakob fragen, wie ist dein Name? Und dieser antwortet wahrheitsgetreu, er heiße Jakob. Worauf der Mann, der Engel Gottes, Jakob sagt nachher, er habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, sagt, nicht mehr Jakob wird man dich weiter nennen, sondern Israel. Denn du hast siegreich mit Gott gekämpft und mit Menschen und du hast es gekonnt, du hast bestanden. Das hebräische Wort Sarita bedeutet zugleich herrschen und im Kampf sich als Herr bewähren. Und gerade dieses Wort ist der Stamm im Namen Israel. Das Herrsein im Herrschen, Sar, ist Stamm mit dem Namen Gottes als El. Israel könnte dann als dritte Person betrachtet werden. Er kämpft und herrscht mit Gott oben und mit Menschen unten. Er ist ein siegreicher Kämpfer um dasjenige, worum es eigentlich geht, und deshalb ist er ein göttliches Wesen, ist er wie ein Engel, ein Bote Gottes und erhält zu seinem Namen das El hinzu, wie Michael oder Gabriel oder Raphael. Ich denke oft an das kleine, wertlose Krüglein, das Jakob dennoch der Mühe wert achtete, den gefahrvollen Weg in der Dunkelheit der Nacht zu unternehmen. Und ich denke, dass der Kampf gerade das Verborgene, Unwichtige einer jeden Angelegenheit betrifft. Was von außen gleich zu sehen ist, muss man schon wichtig nehmen. Das große Mann erzwingt es im gesellschaftlichen Verkehr schon. Aber auf das Unbedeutende achtet man dort nicht. Der Kampf mit dem Boten Gottes geht gerade um die verborgenen, in der Hetze des Lebens von keinem beachteten Dinge. Dann kommt mir die Bergpredigt in den Sinn. Nicht, was du vor dem Publikum tust, weil es von dir erwartet wird und du damit einen guten Eindruck erweckst, sondern deine von keinem bemerkten Gedanken, deine Verborgenheit. Diese Rede hält Jesus für Israel, für den Menschen, der diesem Namen gemäß lebt, für den Juden, der in seinem Wesen ein unartikulierbares Glück erfährt, das zugleich sein wahres Danken ist. In jedem Menschen ist es das Verborgene, das in der Welt Jude und Israel heißt. Jakob, dessen Name von Ekev, Verse, auch Alternative kommt, denn gehen muss man mit dem einen oder dem anderen Fuß, erhält den neuen Namen Israel. Der bringt ihm die Einheit. Das Verborgene lässt sich nicht demonstrieren, ist wie das Gebet im stillen Kämmerlein. Man schließt die Tür, hat sein Interesse für alles in der Welt im Verborgenen und in seiner Sehnsucht, alles in der Welt zum Vater im Himmel zu bringen. Von außen gesehen scheint sich ein solcher mit unnützen Dingen abzugeben. Ein fast zerbrochenes Gefäß ist doch wertlos. Das kleine, eigensinnige Lämmchen ist für die Herde unwichtig. Israel achtet auf das Geringe, weil es spürt, auch darin ist Gott verborgen, wird nicht geachtet. Es zählen nur die beeindruckenden Götzen, die der Mensch selber macht, um diese kämpft man. Man applaudiert oder bricht zusammen, wenn ein Götze, auf den man nicht gesetzt hat, siegt. Es ist die Einheit von Verborgenheit und Erscheinendem, die Israel erfährt, wenn es seinem Namen entsprechend lebt. Ich möchte nun noch einen wichtigen Moment im Kampf des Engels mit Jakob besprechen. Der Engel berührt doch Jakobs Hüftgelenk, verzerrt es, und Jakob hinkt nachher. Es sieht so aus, als hätte er den Namen Israel um den Preis des Hinkens erworben, bis auf den heutigen Tag. Heißt es in der Bibel, ist Israel nicht die Spannader am Hüftgelenk. Die Einheit im Gehen Jakobs wird vom Engel offenbar ganz absichtlich gestört. Warum aber ist Israel bis auf den heutigen Tag nicht diese besondere Ader? Weil es sich bewusst ist, dass es mit dieser Ader am Hüftgelenk eine besondere Bewandtnis hat. Von außen gesehen, und der Weg des Menschen wird auch von außen wahrgenommen, weiß man nicht, dass Jakob jetzt Israel ist. Man sieht aber im Wesen von Israel, dass er hinkt, dass etwas mit seiner Hüfte ist. Hüfte ist im Hebräischen Jerech, Hüftgelenk Kaf Jerech, und hinken heißt Zola. In seinen Zeichen erzählt Kaf Jerech 2080 und 10220. Das Hüftgelenk erzählt also die Geschichte der 330, der 33 in den Zehnern. Es hat also mit der fließenden Form zu tun, mit dem Eingefangensein im Körper. Und Jerech bedeutet nicht nur Hüfte, sondern ist auch das Wort, das einen Nachkommen andeutet, einen Jotze Jerech, einen aus der Hüfte hervorgegangenen. Der Schwörende zum Beispiel legt seine Hand auf die Hüfte dessen, für den der Eid abgelegt wird. So in 1. Mose 24, 2 und 3. Die Hüfte ist also der Ort, aus dem die Nachkommenschaft hervorgeht, woher das Form, das Körperwerden kommt. Das Hinken dort kann uns also sagen, dass es im Prinzip kein Gleichgewicht von dort her geben kann. Der Engel fügt es zu, dass das Verborgene nicht in Übereinstimmung mit der erscheinenden Seite sein kann. Man kann sich dann nur noch nach dieser Übereinstimmung sehnen. Das Leben, heißt es, hat seinen Sinn dadurch, dass die beiden Seiten verschieden sind. Es wäre ohne Sehnsucht, ohne Liebe ein sinnloses Spiel, würde eben gesetzmäßig ablaufen. Wenn Tod hier wie Leben erschiene, dann könnte nie eine Sehnsucht aufkommen, das Verborgene zu suchen. Dann würde die neue Dimension in der Schöpfung, die Dimension Liebe, nicht wachsen können. Das Hinken äußert sich auch in der Enttäuschung, dass das Erscheinende sich oft als betrügerisch herausstellt, und im Gefühl, dass man infolge irgendeiner inneren Hemmung etwas nicht so zu zeigen vermag, wie man es eigentlich meint. Und hinkt es nicht auch, dass gute Taten gar nicht belohnt werden, während die Bösen zu oft recht erfolgreich sind? So muss Israel leben und immer wieder verkannt werden. Israel beschäftigt sich eigentlich mit unnützen Dingen, ist enttäuschend, überhaupt nicht erfolgreich. In dieser Hinsicht ist Jesus also auch Israel, und zu diesem Israel spricht er hauptsächlich. Zola, hinken, wird gleichgeschrieben wie Zela, 90, 30, 70, Rippe, Seite. Es ist das Wort, das auch genannt wird, wenn Gott die Frau aus der Rippe des Mannes bildet. Man spürt schon, dass es sich um eine etwas dürftige, einseitige Übersetzung handeln muss. Denn die Seite steht einer anderen Seite gegenüber, im Deutschen zum Beispiel diesseits gegenüber jenseits. Das Hinken ist ein Hinweis auf diese beiden Seiten im Menschen. Die Form, die Materie hinkt deshalb. Gabriel hat als Bote Gottes Jakob an seinem Hüftgelenk berührt und ihn als Israel zum künftigen Hinken in der Welt verurteilt. Die Kinder Israels essen deshalb diese Ader, dieses Glied nicht mehr für alle Zeiten. Denn das ist mit dem bis auf den heutigen Tag doch eigentlich gemeint. Essen lautet im Hebräischen, also im verborgenen Jenseitigen, Ochel und bedeutet eigentlich etwas vollenden. Wie beim Essen äußerlich, körperlich, die Speise zuerst einmal aufgenommen wird und sich dann mit dem Körper vereint, Teil des Körpers wird, wird das, was man im Leben aufnimmt, Bücher, Begegnungen, Träume, Hoffnungen, Teil des Lebens. Israel nimmt also diese entscheidende Ader nicht in sein Leben auf, es bleibt etwas unvollendet. Am Ende, in der Zukunft des Messias, wird mit dem neuen Himmel und der neuen Erde auch das Israel erscheinen, wo Leben und Tod, Verborgenes und Erscheinendes gleich sind und beide Seiten auch als gleiche erscheinen. Bis dahin ist es der Weg, das Näherkommen zu Gott, das immer Näherkommen. Es braucht das Neue der Wiederkunft, um dieses Gleichgewicht auch hier erleben zu können. Das waren die Gedanken Weinrebs zum Thema Israel. In der nächsten Episode geht es um Bethlehem, Haus vom Brot. Soweit und bis dahin bleibe behütet.